Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Die Straße liegt zwar im Dunkeln, aber an jedem Haus strahlen bunte Lichter. Weihnachten liegt erst 3 Tage zurück, doch die Stimmung in der Stadt Troy ist noch immer festlich. Russ fährt mit seinem Auto durch die wenigen Straßen einer kleinen Siedlung etwas außerhalb der Stadt. Es ist kurz nach 21.30 Uhr, als er in die Einfahrt seines Hauses auf dem Sumac Drive biegt. Hinter den Fenstern brennt Licht. Wahrscheinlich ist seine Frau Betsy noch wach und schaut vielleicht einen Film. Oder vielleicht ist sie auch einfach auf dem Sofa eingeschlafen.
Russ steigt aus dem Wagen und fröstelt in seiner Lederjacke. Mit schnellen Schritten holt er das Hundefutter aus dem Kofferraum und geht dann in Richtung Haustür. Im Flur schält er sich aus der Jacke und stellt das Futter neben die Tür zur Garage. Die Lederjacke landet im Vorbeigehen auf einem Stuhl, während Russ nach rechts zum Wohnzimmer geht. Im Haus ist alles ruhig. Auch der Fernseher läuft nicht. Russ ruft nach seiner Frau Betsy, bekommt aber keine Antwort.
Im Wohnzimmer leuchtet ihm die Weihnachtsdekoration entgegen. Auch sein Geschenk an Betsy, eine Schmuckschatulle, die steht noch auf dem Tisch. Das Sofa aber ist leer, der Teppich davor allerdings nicht. Denn dort liegt Betsy und rührt sich nicht.
Russ stürmt am Tisch vorbei auf seine Frau zu. Sein erster Gedanke ist, dass sie vielleicht einen Schwächeanfall gehabt haben könnte. Er denkt an den Termin bei der Chemotherapie, den Betsy heute hatte. Die Gedanken verfliegen aber so schnell, wie sie gekommen sind. Denn als Russ neben Betsy kniet, sieht er das Blut. Der ganze Teppich ist schon damit vollgesogen. Auch Betsys Gesicht ist blutverschmiert und ihr braunes Haar noch dunkler als sonst. Ihre Hände liegen nahe am Kopf und erst jetzt erkennt Russ die Wunden und das krustige Blut auf ihrer Haut.
Immer wieder ruft er laut Betsys Namen, aber er weiß eigentlich längst, dass sie tot ist. Russ zwingt sich aufzustehen und in die Küche zum Festnetztelefon zu gehen. Er wählt die Notrufnummer 911 und sackt dann mit dem Hörer in der Hand auf dem Küchenboden in sich zusammen. Wie in Trance erzählt Russ am Telefon, was passiert ist. Er sagt, meine Frau hat sich umgebracht. Das sagt er immer wieder. Seine Stimme ist verzweifelt.
Russ hält immer noch das Telefon umklammert, als ein Polizist nur wenige Minuten später durch die Tür ins Haus kommt. Der Polizist wirft einen Blick auf den Mann am Boden und dann auf die tote Frau vor dem Sofa. Dann runzelt er die Stirn. Der Polizist weiß nämlich sofort, dass die Frau, die da auf dem Teppich liegt, keinen Suizid begangen hat. Er starrt dabei auf das Messer, das aus ihrem Hals ragt. Er ist sich sicher. Betsy wurde ermordet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strohbusch und...
Und mit Anne Luckmann, hallo. Ja, das Drama des heutigen Falls, das beginnt in der Nacht vom 27. Dezember 2011. Das, was dann passiert, das ist so unfassbar, dass selbst Drehbuchautoren in Hollywood diese Geschichte eher wenig glaubwürdig finden würden.
Neben den bunten Weihnachtslichtern erhellen auch die unheilvollen Sirenen der Polizeiwagen die Nacht des 27. Dezember 2011. Dutzende Autos stehen vor dem Haus im Sumac Drive in Troy. Dort wohnen Russ und Betsy schon seit mehreren Jahren. Troy ist ein kleiner Vorort von St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Auch wenn die Wohnsiedlung hier etwas außerhalb der Stadt liegt, ist die Polizei in nur wenigen Minuten nach dem Notruf von Russ vor Ort.
Die Polizisten wurden zuerst über einen Suizid informiert, wissen ja aber schon wenige Momente später, dass Betsy ermordet wurde. Und zwar auf eine äußerst brutale Art und Weise. Die Frau hat nämlich überall am Körper Stich- und Schnittwunden. Manche gehen so tief, dass man sogar den Knochen sehen kann. Das Messer steckt ja wie gesagt noch in ihrem Hals, also das muss wirklich ein grauenhafter Anblick gewesen sein.
Einen grauenhaften Anblick bietet auch Russ. Er sitzt mit einer Decke um den Schultern vom Haus in der kalten Dezembernacht und steht ganz offensichtlich unter Schock. Ein Polizist bringt ihn in einen Polizeiwagen, um ihn mit etwas Smalltalk abzulenken. Russ ist ein stämmiger Typ mit dunklem Haar und Bart, der meistens einen Hut trägt. Er fährt gerne Motorrad, hat einen Job in der IT und geht in seiner freien Zeit gerne fischen. Russ erzählt dem Polizisten, dass Betsy und er schon seit mehr als 10 Jahren verheiratet sind. Russ ist 41 Jahre alt und Betsy, die eigentlich Elizabeth heißt, 42. Als die Spurensicherung am Tatort ankommt, bringen die Polizisten Russ erstmal zur Polizeiwache.
Russ wartet in einem kleinen Raum an einem Tisch, umklammert immer noch die Decke. Immer wieder steht er auf, lehnt sich gegen die Wand und flüstert Betsys Namen und weint. Er ist panisch, aufgelöst und bricht immer wieder zusammen. Mittlerweile ist es 22.30 Uhr. Wenn die Polizei im Raum ist, dann reißt er sich zusammen. Er erzählt von Betsy und sich, wie sie am Wochenende gerne bei der Familie und bei Freunden sind, wie sie abends gemeinsam essen, dass Betsy gerne Tennis spielt und er mit Freunden Spieleabende veranstaltet. Die Polizisten erfahren, dass Russ der Stiefvater von 2 Töchtern ist. Betsy hat 2 Kinder aus einer früheren Beziehung, die aber nicht bei ihnen, sondern bei Betsys Mutter und Tante leben. Die Töchter sind 17 und 21 Jahre alt.
Russ berichtet dem Polizisten auch von Rückschlägen in seiner und Betsys Beziehung, dass diese harte Arbeit sei. Das Paar ist wohl nicht immer glücklich gewesen. Sie trennen sich in den 11 Jahren Ehe sogar öfter und gehen gemeinsam zur Eheberatung. Dadurch wird es besser. Und dann wird 2009 ihre Welt aus den Angeln gehoben, denn Betsy erhält die Diagnose Brustkrebs. Es gibt mehrere Operationen, nach denen Betsy Hoffnung hat, den Krebs besiegt zu haben. Sie und Russ planen sogar eine Kreuzfahrt mit der Familie und Freunden, um genau das zu feiern. Die Reise ist für November 2011 geplant, einen Monat vor Betsys brutalem Tod.
Doch dann kommt der Krebs wieder zurück, noch schlimmer als zuvor. Auch Betsys Leber ist betroffen und die Ärzte haben schlimme Nachrichten für sie, denn der Krebs ist nicht heilbar. Sie geben ihr noch 3 bis 5 Jahre zu leben. Diese Diagnose ist natürlich ein großer Schock für das Paar, aber sie besteigen trotzdem im November das Kreuzfahrtschiff. Betsy feiert ihr Leben und Russ erfüllt ihr einen großen Traum, denn Betsy schwimmt mit Delfinen. Einen Monat später aber wird sie tot mit einem Messer im Hals aufgefunden. Also, was ist hier passiert?
Die Polizisten befragen Russ bis in die frühen Morgenstunden. Und dann kommt am Vormittag des 28. Dezember 2011 ein Polizist in den Verhörraum und hat die Ergebnisse der Autopsie dabei. Er eröffnet Russ das, was die Polizei schon längst vermutet hat. Nämlich, dass Betsys Tod kein Suizid war. Das war den Ermittlern schon klar, als sie das Messer in ihrem Hals gesehen haben. Und die Polizei fragt sich, warum war das nicht auch Russ klar? Vor allem, nachdem er das Messer in ihrem Hals gesehen hat. Er spricht ja sogar während des Notrufs davon.
Und nicht nur das macht die Polizei skeptisch. Warum hat Russ am Tatort nicht geweint? Warum hat er seine Frau nicht umarmt? Der Polizist, mit dem Russ im Polizeiwagen Smalltalk geführt hat, der berichtet sogar, dass Russ mit ihm gelacht habe. Das alles finden die Ermittler irgendwie verdächtig. Aber eigentlich sollte das Verhalten einer Person, die ja ganz offensichtlich unter Schock steht, kein Grund sein, diese Person, also Russ, zum Verdächtigen zu machen. Aber darauf kommen wir später noch genauer zu sprechen. Die Polizei fokussiert sich jetzt erstmal auf Russ. Denn sie wissen auch, dass in den meisten Fällen ja die Ehepartner die Täter sind.
Werbung. Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Werbung Ende.
Sie bieten Russ also einen Lügendetektortest an. Russ sagt zu. Mittlerweile ist es kurz vor 14 Uhr. Russ ist schon die ganze Nacht über wach und auf der Polizeiwache. Ihm werden insgesamt 4 Fragen gestellt. Ob er die Wahrheit sagen wird.
Er antwortet mit Ja.
Ob er Betsy getötet hat.
Er antwortet mit Nein.
Ob er sie mit einem Messer erstochen hat.
Er antwortet wieder mit Nein.
Und ob er weiß, wer sie umgebracht hat.
Und ein drittes Mal antwortet er mit Nein.
Russ gibt diese vier kurzen Antworten. Nach wenigen Minuten ist der Test schon vorbei.
Kurze Zeit später sitzt Russ einem Polizisten mit grimmigem Gesichtsausdruck gegenüber. Er sei nicht hundertprozentig ehrlich gewesen, sagt ihm der Polizist, und er wisse, wie das immer läuft. Er verdiene ja schließlich damit sein Geld. Es fange immer gleich an. Zitat: Du sagst mir, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich sage, nein, du sagst, ja. Nach ein paar Stunden kommt die Wahrheit raus und du wirst dich besser fühlen. Wir müssen das nicht in die Länge ziehen. Und weiter sagt der Polizist, es ist ein Fakt, dass du Betsy erstochen hast.
Und dieser Satz zieht Russ den Boden unter den Füßen weg. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Der Polizist erzählt Russ außerdem von der Autopsie, dass auf Betsy so oft eingestochen wurde, dass der Pathologe mehr Zeit brauchte, um die genaue Anzahl zu bestimmen. Insgesamt sind es 55 Stichwunden. Einige waren so tief, dass Betsys Arme fast amputiert wurden. Und er sagt, Russ sei der Täter. Das sagen ihm die Polizisten immer wieder. Russ wehrt sich und sagt, dass er es nicht war. Er beteuert, dass er gar nicht vor Ort war und er Betsy schon tot gefunden habe. Aber der Polizist schüttelt nur den Kopf. Er weiß es besser. Er weiß, dass es Streit gegeben haben muss. Das habe ihm Pam erzählt.
Pam ist eine Freundin von Betsy. Sie war am 27. Dezember 2011 noch mit Betsy zusammen und erzählt der Polizei jetzt, dass Betsy vorgehabt habe, Russ an diesem Abend etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar, dass sie gerne wieder näher an die Stadt, also nach St. Louis, ziehen wolle. Und Pam ist sich sicher, diese Nachricht, die hat Russ bestimmt wütend gemacht. Russ sei ja generell temperamentvoll und ein gewalttätiger Typ, so erzählt sie das. Für die Polizisten passt das auch ins Bild, denn das verdächtige Verhalten ohne Tränen von Russ am Tatort, eine instabile Beziehung, seine angebliche Wut, ein möglicher Streit, all das ergibt für sie ein klares Bild.
Und dann kommt die Spurensicherung mit einer weiteren belastenden Neuigkeit um die Ecke. Denn im Kleiderschrank wurden die Hausschuhe von Russ gefunden und an denen klebt Betsys Blut. Die Ermittler drängen Russ, doch endlich die Wahrheit zu sagen. Ein Polizist sagt zu Russ, Gott ist jetzt in diesem Raum. Und Russ antwortet ihm, Gott weiß, dass ich das nicht war. Russ bleibt also dabei und beteuert immer wieder seine Unschuld. Aber niemand glaubt ihm. Als Russ das klar wird, verlangt er einen Anwalt. Und als ihm Handschellen angelegt werden, da sagt ein Polizist hinter ihm, wenn sie einen Anwalt wollen, heißt das, dass sie schuldig sind.
Für die Polizisten scheint der Fall schon jetzt geklärt zu sein. Auch die Presse schreibt nur eine kurze Meldung über den scheinbar schon gelösten Fall, denn die Überschrift lautet Eheprobleme führen zum Mord an Frau. Einige Artikel, Dokus und Fotos zu unserem heutigen Fall, die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Über den Mord an Betsy gibt es mittlerweile Dutzende Artikel, Dokumentationen und Bücher. Von dort stammen auch die direkten Zitate aus dem Verhör von Russ, die wir euch heute immer mal wieder erzählen.
Am 4. Januar 2012, 8 Tage nach dem Tod von Betsy, wird Russ offiziell wegen Mordes angeklagt. Für ihn ist nicht nur der Haftbefehl ein großer Schock, sogar Betsys Familie hält ihn für schuldig. Auf ihrer Beerdigung beschuldigt ihn eine Tante von Betsy des Mordes. Und Betsys Mutter sagt später, wenn man auf jemanden über 50 Mal einsticht, ist es normalerweise ein Verbrechen aus Leidenschaft. Ein Ehemann oder eine Ehefrau. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es Russ war.
Russ aber beteuert weiterhin seine Unschuld. Seine Familie steht auch hinter ihm und engagiert einen erfahrenen Verteidiger, Anwalt Joel Schwartz. Als die Akte auf dessen Tisch landet, da gibt es bereits einen Termin für den Mordprozess gegen Russ. Die Staatsanwaltschaft glaubt Russ nämlich schnell verurteilen zu können. Aber für den Anwalt ist klar, irgendwas stimmt hier nicht.
Der 27. Dezember 2011, der Tag, an dem Betsy stirbt, ist für Russ ein typischer Dienstag. Er arbeitet für seinen IT-Job aus dem Homeoffice, während Betsy bei ihrer Mutter und danach bei der Chemotherapie ist. Wie jeden Dienstag ist Russ mit seinen Freunden für einen Spieleabend verabredet, von 18 bis 21 Uhr. Danach will er Betsy wieder bei ihrer Mutter abholen. Doch dieser Teil des Plans ändert sich, denn Betsy wird von einer Freundin nach Hause gefahren.
Russ macht sich also gegen 17 Uhr nach der Arbeit mit dem Auto auf den Weg zu seinen Freunden nach O'Fallon, etwa 40 Kilometer entfernt. Betsy ruft Russ im Auto an und erinnert ihn, dass er sie heute Abend doch nicht abholen muss. Es ist das letzte Mal, dass er ihre Stimme hören wird. Auf dem Weg nach O'Fallon macht Russ bei zwei Tankstellen Halt. Einmal, um zu tanken, und das andere Mal, um Zigaretten zu kaufen, weil sie dort besonders günstig sind. Danach hält er noch bei einem Laden, um Hundefutter zu kaufen, und schließlich noch einen Stopp, um zwei Flaschen Eistee zu besorgen.
Russ macht insgesamt 4 Stops, bei denen er überall von Überwachungskameras erfasst wird. Gegen 18 Uhr kommt er bei seinen Freunden in O'Fallon an. Für den geplanten Spieleabend sind sie aber zu wenig Leute, da ein Freund abgesagt hat, da er arbeiten muss. Stattdessen schauen sie 2 Filme und gegen 21 Uhr macht er sich auf den Heimweg nach Troy. Kurz nach der Abfahrt fährt Russ noch in den Drive-In einer Fastfood-Kette, um 2 Sandwiches zu kaufen. Auf dem Bon des Sandwiches steht die Uhrzeit, 21.09 Uhr.
Von dort geht es insgesamt 40 Kilometer zurück nach Hause. Die Polizei rechnet aus, dass Russ mindestens 23 Minuten bis nach Hause braucht. Das bedeutet, dass er frühestens gegen 21.30 Uhr zu Hause war. Der Notruf geht etwa 21.40 Uhr bei der Polizei ein. Also bleiben ihm maximal 10 Minuten, um Betsy umzubringen. Für Russ Anwalt Joel Schwartz ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt mehrere Punkte, die gegen dieses Szenario sprechen.
Erstens. Betsys genauer Todeszeitpunkt kann wegen der vielen Wunden nicht exakt bestimmt werden. Aber ihr Blut war beim Eintreffen der Polizisten bereits an vielen Stellen getrocknet und die Leichenstarre hatte schon eingesetzt. Das bedeutet, dass Betsy schon länger tot war und nicht erst seit einigen Minuten. Das bedeutet, dass Russ zum Todeszeitpunkt noch bei seinen Freunden oder im Auto auf dem Heimweg war.
Zweitens. Selbst wenn Betsy in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und dem Notruf 10 Minuten später gestorben ist, wie könnte Russ einen perfekten Mord in nur 10 Minuten begehen? Es gibt keine Blutspuren im Haus oder an seiner Kleidung. Die Polizei vermutet, dass Russ sich umgezogen, geduscht und das Haus anschließend geputzt hat. Wieder ist Anwalt Joel Schwartz skeptisch. Denn wer ermordet seine Frau mit 55 Messerstichen, duscht, putzt und schafft das alles in 10 Minuten?
Und drittens. Die Spurensicherung findet keine Hinweise darauf, dass im Haus geputzt wurde. Die Ermittler nehmen sogar die Rohre mit, aber es gibt keine Blutspuren im Abfluss. Und nicht nur sein Alibi entlastet Russ, seine Freunde bezeichnen ihn als ruhigen Typen, der nie wütend oder gewalttätig war oder werden würde.
Anwalt Joel Schwartz hat auch eine Erklärung für Russ' Verhalten am Tatort. Die meisten von Betsys Wunden waren für ihn auf den ersten Blick nämlich gar nicht sichtbar. Er hat sich auf die Schnittwunden an ihren Armen konzentriert und wusste, dass Betsy in der Vergangenheit auch schon mal suizidale Gedanken hatte. Für Russ war diese Verbindung also naheliegend, auch wenn Betsy ein Messer am Hals stecken hatte. Und wenn Russ tatsächlich der Täter wäre, wieso ruft er dann selbst den Notruf und erzählt von einem Suizid, der offensichtlich ja keiner ist? Damit würde er sich eigentlich nur noch verdächtiger machen.
Und dann gibt es da ja noch den Lügendetektortest. Anwalt Joel Schwartz kann in den Polizeiakten keine Aufzeichnungen über den Test finden. Es gibt weder ein Video noch einen Audiomitschnitt, nur die Notizen der Polizisten. Der Anwalt vermutet in dem Buch Bone Deep, dass die Polizei gar keinen richtigen Test gemacht haben könnte, sondern Russ einfach nur unter Druck setzen wollte.
Und dann sind da ja noch die blutigen Hausschuhe, die im Schrank gefunden wurden. Russ sagt, dass er die Schuhe an dem Tag gar nicht anhatte und auch niemals in dem Schrank aufbewahrt hat. Es gibt auch keine blutigen Fußspuren im Haus. Das Blut an den Schuhen sieht für den Anwalt eher so aus, als hätte jemand die Schuhe ins Blut eingetunkt. Für Anwalt Joel Schwartz ist klar, der wahre Täter will Russ den Mord anhängen. Und der Anwalt will sogar den wahren Täter kennen. Oder besser gesagt, die wahre Täterin. Denn ihr Name steht so oft in den Polizeiakten, dass sich Joel Schwartz die Frage stellt, wie die Polizei denn so blind sein kann, statt ihrer einen unschuldigen Mann zu verhaften.
In den Akten der Polizei steht, dass Betsy an ihrem Todestag von einer Freundin nach Hause gefahren wurde. Sie ist die Letzte, die Betsy lebend gesehen hat. Sie hat kein Alibi. Und diese Freundin wurde 4 Tage vor dem Mord an Betsy zur alleinigen Begünstigten von Betsys Lebensversicherung von über 150.000 US-Dollar. Ihr Name lautet Pam. Pamela, kurz Pam genannt, und Betsy lernen sich in O'Fallon kennen, wo beide für eine Versicherung arbeiten. Pam ist damals in ihren 40ern und damit 11 Jahre älter als Betsy. Pam ist seit Jahren mit ihrem Mann Mark verheiratet. Betsy und Pam verstehen sich gut, gehen gemeinsam aus und werden Freundinnen. Aber schon damals geschehen rund um Pam merkwürdige Vorfälle. Im St. Louis Magazine wird ihr Arbeitgeber zitiert, der von gefälschten Unterschriften erzählt. Außerdem werden Autos in der Nachbarschaft von Pam mit Schlüsseln zerkratzt. In einer Einfahrt liegen blutige Tierknochen und es werden anonyme böse Briefe verschickt. Ob sie dafür verantwortlich ist, ist unklar, aber ein merkwürdiger Zufall ist es schon, was so um sie herum alles passiert.
Pam und Betsy verlieren sich aus den Augen, als Pam ihren Job wegen der gefälschten Unterschriften verliert. Rechtliche Konsequenzen hat das Ganze aber offenbar nicht. Als Betsy 2009 erfährt, dass sie Brustkrebs hat, ist Pam aber wieder zur Stelle, um sie zu unterstützen. Pam fährt Betsy zu ihrem Chemotermin ins Krebszentrum oder nach St. Louis zum Tennis. Auch am 27. Dezember 2011, Betsys Todestag, sind Pam und Betsy für einen Chemotermin verabredet. Betsy sagt Pam aber ab, weil sie ungeplanten Besuch von einer alten Freundin bekommt, die sie zum Termin fährt. Pam sieht die Nachricht und antwortet, schade, taucht dann aber überraschend doch bei dem Termin im Krebszentrum auf.
Betsys alte Freundin sagt der Polizei später, dass das irgendwie komisch gewesen sei. Pam war eigentlich nicht eingeladen, aber verbringt den Tag trotzdem mit ihnen und fährt Betsy danach auch wieder nach Hause. Betsy schreibt Russ eine SMS, dass Pam sie nach Hause fährt. Sie schreibt, Pam hat es angeboten und ich habe ja gesagt. Laut Polizeiakten macht Pam aber eine andere Aussage. Laut Pams Version habe Betsy ihr nie abgesagt und selbst um die Fahrt nach Hause gebeten. Und als Russ' Anwalt Joe Schwartz Pams Aussagen bei der Polizei durchgeht, entdeckt er noch weitere Unstimmigkeiten.
Pam sagt aus, dass sie Betsy nach Hause gefahren habe und nicht mit ins Haus gegangen sei. Kurz darauf sagt sie aber, dass sie doch im Haus war. Sie erzählt der Polizei, dass sie Betsy um 19.27 Uhr angerufen habe, aber niemand sei rangegangen. Da sei Pam schon zu Hause gewesen. Die Daten der Handynetze zeigen aber, dass Pam da noch in Troy war, als sie bei Betsy anruft. Außerdem macht Pam unterschiedliche Aussagen darüber, wo Betsy war, als sie gegangen ist. Nämlich einmal auf der Couch beim Filmeschauen und beim anderen Mal noch an der Tür.
Der Anwalt findet nicht nur Lücken in Pams Aussagen, sondern auch in der Ermittlungsarbeit der Polizei. Pam ist die letzte Person, die Betsy lebend gesehen hat. Trotzdem befragt die Polizei Pam nicht weiter. Die Ermittler wollen die Kleidung, die sie anhatte, nicht sehen, fragen Pams Ehemann nicht, wann sie wirklich nach Hause kam, was sie anhatte, was sie gesagt hat und das, obwohl die Polizei herausfindet, dass Pam 4 Tage vor dem Mord an Betsy die alleinige Begünstigte ihrer Lebensversicherung geworden ist.
Am Freitag vor Betsys Tod wird der Versicherungsschein in einer Bücherei geändert. Pam und Betsy treffen sich dort, um die Lebensversicherung auf Pam umzuschreiben. Eine Angestellte der Bücherei unterschreibt als Zeugin auf dem Papier. Die Polizei gibt der Versicherung nach dem Mord sogar das Okay, die 150.000 Dollar an Pam auszuzahlen, weil Russ ja schon als Mordverdächtiger festgenommen wurde. Bei Pam sieht die Polizei keine Probleme.
Dass Pam als Begünstigte auf dem Versicherungsschein steht, ist für Russ und die Familie ein Schock. Pam ist zwar eine Freundin, aber so gute Freundinnen waren Pam und Betsy nun auch wieder nicht. Russ sagt der Polizei über Pam, in den letzten 6 Monaten bis zu einem Jahr haben sie angefangen, Zeit miteinander zu verbringen. Es geschah allmählich. Nachdem sie mit Krebs diagnostiziert worden war, wollten viele Menschen in ihrer Nähe sein. Ich hatte persönlich nie ein Problem mit Pam. Mit ihr kann man gut reden. Aber ich könnte ein halbes Dutzend andere Personen nennen, denen Betsy näher stand.
Pam wiederum sagt, Betsy habe Angst vor Russ gehabt und nicht gewollt, dass er das ganze Geld bekommt. Betsy habe gewollt, dass Pam das Geld für Betsys Töchter aufbewahrt. In den Befragungen bei der Polizei wirkt Pam ruhig und sehr selbstbewusst. Sie sagt der Polizei, wenn der Versicherungsschein am Freitag verschickt wurde, wir hatten Weihnachten. Betsy musste getötet werden. Wie soll das funktionieren? Die Versicherung muss den Schein erhalten, bevor sie getötet wird. Sonst ist Russ immer noch der Begünstigte. Also, wenn ich es in meinem eigenen kleinen Kopf plane, warum habe ich nicht einfach bis Freitag gewartet, um sicherzugehen, dass sie den Schein bekommen haben?
Russ' Anwalt Joel Schwartz hat eine klare Antwort darauf. Weil Pam wusste, dass Russ am Dienstag beim Spieleabend sein würde. Die perfekte Gelegenheit, um ihn einen Mord anzuhängen.
Pam aber wehrt sich dagegen. Sie sagt der Polizei, ich liebe Betsy über alles. Es verletzt wirklich meine Gefühle. Ich habe ihr keine Waffe an den Kopf gehalten und sie gezwungen, das Formular auszufüllen. Und die Polizei? Die glaubt Pam. Als Anwalt Joel Schwartz einen Polizisten fragt, warum sie Pam denn von der Liste der Verdächtigen gestrichen haben, da sagt der, dass er Erfahrung habe. Der Polizist habe nichts Auffälliges bemerkt, als er mit Pam gesprochen habe. Dabei gibt er zu, dass er nicht weiß, wo Pam zur Mordzeit war oder dass er nicht wusste, dass Pam Unterschriften bei ihrem alten Job gefälscht hatte.
Pam hat also ein klares Motiv, das Geld aus Betsys Lebensversicherung. Und Pam hat auch eine Gelegenheit. Sie ist die Letzte, die Betsy lebend sieht. Und Pam hat kein Alibi. Und jetzt kommt das wirklich Krasse an diesem Fall. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die interessiert sich nicht dafür. Sie halten weiter an Russ als Täter fest. Und die Staatsanwältin Leah Eske beantragt bei Gericht sogar, dass die Beweise für Pam als Täterin beim Prozess außen vor bleiben sollen. Und ihrem Antrag wird stattgegeben. Die Richterin ist der Meinung, dass Pam keine direkte Verbindung zum Mord hat. Eine direkte Verbindung sei zum Beispiel der blutige Hausschuh von Russ. Ein Motiv oder eine Gelegenheit würden laut Richterin nicht ausreichen. Es brauche eine direkte, physische Verbindung. So argumentiert die Staatsanwältin. Und die Richterin gibt ihr Recht.
Man muss kein Jura studiert haben, um zu wissen, dass diese Entscheidung irgendwie unlogisch ist. Es wirkt ja fast so, als würden die mit aller Kraft die Augen vor dem verschließen, was da ja auf der Hand liegt. Anwalt Joel Schwartz geht dagegen vor, aber die Richterin lässt keinen seiner Anträge zu. Russ und sein Anwalt aber sind sicher, dass sein Alibi, die Forensik und die fehlenden Beweise ihn vor Gericht trotzdem entlasten werden.
Der Prozess gegen Russ beginnt am 18. November 2012, fast ein Jahr nach dem Mord an Betsy. Die Strategie der Anklage ist simpel. Russ wollte das Geld aus Betsys Lebensversicherung. Staatsanwältin Leah Eske beschreibt Russ als gemeinen, dominanten und temperamentvollen Typen, der laut und wütend und gewalttätig werden kann. Die Direktorin der Notrufzentrale sagt aus, dass Russ' 911-Anruf ungewöhnlich gewesen sei. Er sei hysterisch gewesen, habe dann ruhig auf Fragen geantwortet, um dann gleich wieder hysterisch zu werden.
Die Staatsanwältin betont außerdem, dass Russ nicht ein einziges Taschentuch gebraucht habe, nachdem Betsy gestorben ist. Anwalt Joel Schwartz kritisiert das. Niemand kann jemanden für seinen Schock, seine Art zu trauern oder Reaktionen verurteilen. Aber bei der Jury im Gerichtssaal scheint dieses Detail trotzdem Eindruck zu hinterlassen. Vor allem auch, weil Betsys Familie überzeugt ist, dass Russ der Mörder ist. Betsys Schwester sagt vor Gericht Folgendes. Deine Frau liegt tot da. Du würdest schluchzen.
Auch Russ' Stieftöchter sind mittlerweile überzeugt, dass Russ der Täter ist. Und auch Betsys Mutter ist sich sicher. Zitat, das war ein Akt von Leidenschaft. Jemand bringt einen Sohn nur um, wenn man betrogen wird. Russ fühlte sich betrogen, weil Pam jetzt auf der Versicherung steht. Pam ist eine geldgeile Bitch, aber keine Mörderin. Die Staatsanwältin Leah Eske beschreibt, was aus ihrer Sicht am 27. Dezember 2011 passiert ist. Für Russ war der Mord das ultimative Rollenspiel, das er schon monatelang geplant hätte, mit seinen Freunden zusammen, die ihm jetzt ein Alibi geben würden.
Anwalt Joel Schwartz verteidigt Russ weiterhin. Seine Strategie ist es, dass Russ es gar nicht gewesen sein kann, denn es gibt keine physischen Beweise gegen ihn. Er war zum Todeszeitpunkt gar nicht zu Hause, sondern bei seinen Freunden. Sein Handy war zum Zeitpunkt des Mordes mehrere Kilometer weit weg von seinem Zuhause eingeloggt. Er hätte gar keine Zeit gehabt, den Mord zu begehen. Der Anwalt darf Pam zwar nicht direkt mit dem Mord in Verbindung bringen, versucht aber, sie als einzig logische Täterin indirekt der Jury zu präsentieren.
Pam sagt auch bei dem Prozess aus. Sie sagt zum Beispiel voller Ironie: "Hey, ich hätte ja meine Mutter töten können. Das ginge ja viel einfacher." Laut Pam starb ihre Mutter wenige Tage zuvor an Alzheimer. Geld sei für Pam auch kein Thema. Das Geld von Betsy habe sie in einen Treuhandfonds für Betsys Töchter angelegt. Dass Pam erst 4 Tage vor dem Mord als Begünstigte in der Lebensversicherung eingetragen wurde, darf vor Gericht ja nicht erwähnt werden. Anwalt Joel Schwartz sagt der Jury, dass die Forensik, der Todeszeitpunkt und ein Alibi gegen Russ als Täter sprechen.
Die Jury berät insgesamt 4,5 Stunden. Dann kommt sie mit dem Urteil zurück. Russ ist schuldig. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Und Anwalt Joel Schwartz sagt noch im Gerichtssaal, dass es einen neuen Prozess geben wird. Das Urteil wird auch in den Medien diskutiert und kritisiert. Als die Jurymitglieder in der Presse Details über Pam als Begünstigte in der Lebensversicherung hören, da sagt ein Juror, dass er sich mit diesem Wissen anders entschieden hätte.
Auch Russ' Familie und seine Freunde sind geschockt. Eine Freundin, die bei dem Spieleabend dabei war, sagt: "Es macht mich krank, wirklich. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passiert." Und ein anderer Freund meint: "Der Glaube an das Justizsystem und Autoritätspersonen, es gibt kein Vertrauen mehr in sie." Wenn man so etwas sieht, fragt man sich fast, wer einen als nächstes über den Tisch ziehen wird. Die Freunde berichten auch, dass die Staatsanwaltschaft ihnen Straffreiheit angeboten hätte, wenn sie ihre Geschichte ändern würden. Aber sie sind nicht darauf eingegangen.
Bei Betsys Familie wird das Urteil natürlich ganz anders aufgenommen. Betsys Schwester sagt zum Beispiel gegenüber der Presse: "Nach 2 Jahren gibt es endlich Gerechtigkeit. Ich hoffe einfach, dass die Menschen sich an all das Positive von meiner Schwester erinnern." Mit der Verurteilung von Russ zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung wird der Fall um Betsys Tod so groß wie nie zuvor. Es gibt, wie gesagt, Artikel, Dokumentation und Filme, die die Verurteilung kritisieren. Ein Spezial von Fox 2 gewinnt sogar einen Emmy Award. Und diese Reaktionen kommen auch bei Anwalt Joel Schwartz an. Er bekommt unter anderem den Tipp, sich den Tod von Pams Mutter einmal genauer anzuschauen.
Vor Gericht hat Pam ja behauptet, ihre Mutter sei an Alzheimer gestorben, am 31. Oktober 2011. Nur wenige Tage vor dem Prozess gegen Russ. Aber das stimmt gar nicht. Pams Mutter ist in einem Altenheim gestorben, wo sie vom Balkon ihres Zimmers im 3. Stock gestürzt ist. Und nicht etwa über die Balkonbalustrade, sondern durch sie hindurch. Durch ein paar dicke Eisenstangen. Bei der Autopsie kommt heraus, dass Pams Mutter eine deutliche Menge von Schlafmitteln im Blut hatte und Pam die letzte war, die ihre Mutter an jenem Tag gesehen hatte.
Als Anwalt Joel Schwartz davon erfährt, da denkt er an Pams Aussage. Denn die hat ja gesagt: "Wenn ich wirklich Geld gewollt hätte, hätte ich meine Mutter getötet. Das wäre ja viel einfacher gewesen." Die Polizei ermittelt im Fall von Pams Mutter zwar, kommt aber zu dem Ergebnis, dass es ein Unfall war. Wenn auch ein ziemlich merkwürdiger Unfall.
Während Russ' Anwalt Joel Schwartz weiter nach Möglichkeiten sucht, den Prozess gegen Russ neu aufzurollen, erfährt er, dass Betsys Töchter Pam wegen des Geldes aus der Lebensversicherung verklagen. Joel Schwartz wird vom Anwalt der beiden Töchter kontaktiert. Von dem erfährt Joel Schwartz, dass Betsy den Treuhandfonds, den sie eingerichtet hat, wieder geleert und stattdessen das Geld in Immobilien investiert habe. Außerdem erfährt der Anwalt, dass Pam diesen Treuhandfonds überhaupt erst eine Woche vor dem Prozess gegen Russ eingerichtet habe. Auf Druck der Polizei und der Staatsanwaltschaft.
Das ist eine große Sache für den Anwalt. Denn vor Gericht hat Pam ja gesagt, dass sie das Geld aus der Versicherung gar nicht selbst haben will, sondern für die Töchter von Betsy anlegt. Doch eigentlich will sie das Geld doch für sich haben. Kurz vor Prozessbeginn eröffnet sie aber dann doch noch schnell den Treuhandfonds, damit das Motiv Geld leicht zu entkräften ist. Und dazu rät ihr die Polizei. Polizei und Staatsanwältin wissen also, dass Pam vor Gericht lügen wird und den Treuhandfonds eigentlich gar nicht eröffnen wollte. Und dann löst Pam den Fonds kurz nach dem Prozess wieder auf. Alles sehr verdächtig. Und dazu kommt noch, die Staatsanwältin Lia Eske hat selbst ja den Antrag gestellt, um die Zeugin Pam zu schützen, indem beim Prozess nicht über die Lebensversicherung gesprochen werden darf.
Anwalt Joel Schwartz setzt alles auf eine Karte. Er reicht vor Gericht eine sogenannte Mooney Motion ein. Das ist ein Antrag aufgrund von Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft. Es ist nämlich eine Verletzung der Verfassung, wenn die Staatsanwaltschaft absichtlich Beweise zurückhält, die einen Angeklagten entlasten könnten. Joel Schwartz sagt, dass Staatsanwältin Lia Eske genau das gemacht habe. Sie habe Beweise unterdrückt, die Russ entlastet hätten.
Während Betsys Töchter vor Gericht ihren Prozess gegen Pam um das Geld aus der Lebensversicherung verlieren, hat der Antrag von Joel Schwartz mehr Erfolg. 2015, also 2 Jahre nach dem Urteil gegen Russ, da wird entschieden, dass Russ einen neuen Prozess bekommen muss. Das bedeutet für ihn, er darf aus dem Hochsicherheitsgefängnis raus und zurück in ein normales Gefängnis. Und er bekommt eine Kaution. Diese wird von seiner Familie bezahlt. Nach mehr als 3 Jahren in Haft darf er also wieder zurück nach Hause und dort auf seinen zweiten Prozess warten.
Der startet am 2. November 2015, fast auf den Tag genau 3 Jahre nach dem ersten Prozess. Die Richterin aus dem ersten Prozess hat sich aus diesem zweiten Prozess zurückgezogen. Die Begründung lautet, dass bei ihr ein Interessenskonflikt bestehe. Details nennt die Richterin nicht. Stattdessen leitet ein neuer Richter das Verfahren. Und Anwalt Joel Schwartz und Russ entscheiden sich für eine neue Strategie. Sie verzichten auf ein Juryverfahren und wollen den Richter allein ein Urteil fällen lassen. Joel Schwartz kennt den neuen Richter und vertraut darauf, dass er eine faire Entscheidung treffen wird.
Wer nicht von dem Prozess zurücktritt, ist Staatsanwältin Lia Eske. Sie ist nämlich weiter von der Schuld von Russ überzeugt. Und sie präsentiert auch einen neuen Zeugen, nämlich einen Polizisten, der aussagt, er habe 2011 am Tatort in der Dusche Wassertropfen gesehen. Staatsanwältin Lia Eske präsentiert das als Beweis, dass jemand im Haus geduscht und geputzt haben muss. Anwalt Joel Schwartz ist skeptisch, dass sich der Polizist auf einmal, 4 Jahre später, daran erinnern kann. Aber er hat selbst ein paar neue Erkenntnisse, die er dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Polizei präsentiert. Allen voran Pam als eigentliche Täterin mit Motiv und Gelegenheit. Außerdem macht er klar, wie lückenhaft die Ermittlungen der Polizei waren. Das wird besonders deutlich, als er 132 Fotos vom Tatort präsentiert, die beim ersten Prozess von der Polizei noch als verloren gegangen beschrieben wurden. Diese CD mit den Fotos wurde dem Anwalt anonym zugespielt.
Ein weiteres neues Beweisstück ist eine nicht abgeschickte E-Mail, die Staatsanwältin Lia Eske präsentiert. Sie soll von Betsy an Pam geschrieben, aber nie abgeschickt worden sein. Darin steht, dass Betsy Angst vor Russ habe und sie deswegen ihre Lebensversicherung ändern wolle. Anwalt Joel Schwartz lässt die Mail von Betsys Freunden und einem IT-Experten analysieren. Betsys Freunde sind der Meinung, so würde Betsy nie schreiben.
Der IT-Experte kann herausfinden, dass das Dokument von einem anonymen Autor verfasst wurde, während alle anderen Mails auf Betsys Laptop ihren Namen als Autorin tragen. Außerdem zeigt der IT-Experte, wo das Dokument geschrieben wurde, nämlich eingeloggt im WLAN des Tennisclubs, zu dem Betsy geht und zu dem sie Pam hinfährt. Für Joel Schwartz ist klar, Pam muss diese Mail geschrieben haben, um Russ den Mord anzuhängen.
Nachdem Russ' Anwalt alle Beweise aus dem ersten Prozess präsentiert hat, fällt der Richter nur wenige Stunden nach Ende der Verhandlungen eine Entscheidung. Und er spricht Russ frei. Und er tut noch mehr. Er kritisiert die Ermittlungen der Polizei offen als ziemlich verstörend. Es ist ein Rückschlag für Staatsanwältin Lia Eski, die der Presse sagt, dass sie immer noch glaube, dass Russ der Täter sei. Und sie macht keine Anstalten, Pam wegen der Taten anzuklagen. Anwalt Joe Schwartz verständigt deshalb die Leitung der Staatsanwaltschaft und hofft, dass der Fall von anderer Stelle begutachtet wird. Er sagt der Presse, wenn der Fall ein Cold Case wird, weil die Staatsanwaltschaft keinen anderen Verdächtigen prüft, wird noch jemand sterben. Und der Anwalt wird leider Recht behalten.
Werbung. Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Werbung Ende. Aus dem Mordfall, in dem eine unschuldige Frau ermordet und der Ehemann unschuldig verurteilt wird, wird jetzt ein Fall, der auch Drehbuchautoren von TV-Serien schockieren würde. Und es gibt viele TV-Serien über Betsys Tod. Allein die Nachrichtensendung Dateline, in der es um Kriminalfälle geht, hat 5 Episoden über diesen Fall produziert. Und jetzt wird die Serie selbst zum Teil des Falls.
Der 911-Anruf kommt am 16. August 2016, mehr als 8 Monate nach dem zweiten Prozess gegen Russ, in dem er freigesprochen wurde, und 5 Jahre nach dem Mord an Betsy. Der Notruf wird aufgezeichnet und darin sind Hilferufe und Schüsse zu hören. Dann hört man die Stimme einer Frau am Telefon. Sie sagt, dass jemand in ihr Haus eingedrungen sei. Sie erzählt weiter, sie habe den Einbrecher im Haus erschossen. Die Person, die den Notruf entgegennimmt, fragt nach dem Namen der Anruferin. Sie sagt, ich heiße Pam.
Als die Polizei bei Pam zu Hause ankommt, da finden sie im Haus einen toten Mann. Es ist der 33 Jahre alte Louis. Pam erzählt, dass der Mann in ihren SUV eingestiegen sei, ihr ein Messer an die Kehle gehalten habe und zur Bank wollte, um das Geld von Russ zu holen. Sie habe in Todesangst das Messer weggeschlagen, sei in das Haus gerannt und habe den Revolver von ihrem Nachttisch genommen und den Mann erschossen. In der Hosentasche von Louis findet die Polizei eine handgeschriebene Notiz und $900. Auf dem Zettel stehen Anweisungen, Pam zu entführen und das Geld von Russ zu holen. Natürlich fragen die Ermittler auch bei Russ nach.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Panik in ihm irgendwie ausgelöst haben muss, als die Polizei schon wieder an seiner Haustür geklingelt hat und ihn ja dann auch schon wieder zu Pam befragt. Aber Russ geht mit einem Anwalt zur Polizeiwache. Und dieses Mal sind es andere Polizisten aus einem anderen Verantwortungsgebiet, die mit ihm sprechen und ziemlich schnell klarstellen, Pam versucht Russ reinzulegen. Russ hat nämlich ein Alibi für die Zeit, in der Pam Louis erschießt. Außerdem können die Polizisten über seine Handydaten keine örtliche Verbindung zu Louis herstellen. Ganz im Gegenteil.
Bei den Ermittlungen der Polizei wird schnell klar, dass Pam einen Unschuldigen ermordet hat, um Russ einen Auftragsmord anzuhängen. Sie will es so darstellen, dass Russ Pam angeblich aus dem Weg räumen und so an das Geld aus der Lebensversicherung herankommen will. Dafür erschießt sie Louis, einen vollkommen unschuldigen Mann. Louis ist ein alleinerziehender Vater. Er leidet nach einem Unfall unter den physischen und psychischen Folgen. Er kann nicht lange reden oder gehen und schon gar nicht laufen. Er kann nicht Auto fahren und auch keinen Computer benutzen. Er wäre gar nicht in der Lage, Pam zu entführen und Geld zu erpressen. Die Polizei besorgt sich also die Handydaten von Pam und die zeigen, dass sie kurz vor dem Mord in Louis' Nachbarschaft unterwegs war.
Die Polizei glaubt, dass Pam Louis angesprochen, mitgenommen und dann in ihrem Zuhause erschossen hat. Das Geld, das Louis in der Tasche hat, ist ein weiterer Beweis. Die Seriennummern auf den Scheinen reihen sich in die Seriennummern von Scheinen von Pam ein. Das heißt, Pam hat die Scheine alle auf einmal abgehoben, auch die in der Tasche von Louis. Für die Polizei ist damit klar, Pam hat Louis die Scheine in die Tasche gesteckt.
Ja, aber der stärkste Beweis für Pams krankhaften Plan kommt von Zeugin Carol. Sie hört von dem Mord an Louis und meldet sich bei der Polizei. Denn Pam hat sie selbst vor ein paar Tagen angesprochen. Von diesem Gespräch gibt es sogar Bilder auf einer Überwachungskamera. Pam hat Carol angesprochen und gesagt, dass sie für die Sendung Dateline arbeiten würde. Pam fragt Carol, ob sie für Cash einen 911-Anruf filmen würde. Pam habe dafür ein Haus in der Nähe gemietet und könne Carol gleich für die Aufnahmen mitnehmen. Carol aber wird skeptisch und droht, die Polizei zu rufen. Darauf verschwindet Pam. Die Polizei ermittelt, dass Pam noch zwei weitere Männer mit derselben Masche angesprochen hat, bis Louis dann offenbar zu ihr in den Wagen gestiegen ist. Das bedeutet, dass Carol fast selbst zum Opfer geworden ist, wenn sie nicht so misstrauisch gewesen wäre.
Pam wird kurz darauf festgenommen und wegen Mordes an Louis angeklagt. Die Staatsanwaltschaft verlangt die Todesstrafe, aber Pam bekennt sich teilweise schuldig und bekommt deswegen nur eine lebenslange Haftstrafe. Die Reaktionen auf den Mord an Louis und das Versagen der Behörden, Pam wegen des Mordes an Betsy anzuklagen, sind gewaltig. Anwalt Joel Schwartz sagt der Presse, hätten die Behörden ihre Arbeit gemacht, die sie hätten machen sollen und die ein Fünftklässler hätte erledigen können, wäre Pam wegen Mordes angeklagt worden und Louis wäre noch am Leben.
Und was wir besonders krass finden, die Behörden, die für Betsys Fall zuständig sind, die ermitteln immer noch nicht gegen Pam. Es braucht erst einen neuen Sheriff, der 2021 ein Verfahren einleitet. Auch gegen die damaligen Ermittler wird jetzt intern ermittelt. Es gibt auch einen neuen Staatsanwalt, denn Leah Eske wird bei der nächsten Wahl abgewählt und verliert ihren Job. Auch für die Richterin, die den ersten Prozess gegen Russ geleitet hat, gibt es Konsequenzen, denn die wird suspendiert.
Währenddessen sitzt Pam im Gefängnis, verurteilt wegen des Mordes an Louis. Ihr Ehemann Mark trennt sich 2016 von ihr, als sie verhaftet wird. 2021 lassen sie sich offiziell scheiden. Mittlerweile ist Pam auch wegen Mordes an Betsy angeklagt, aber ein Prozess ist noch nicht in Sicht. Es gibt mehrere Gründe für die Verzögerung. Zum Beispiel ist Pams Pflichtverteidiger gestorben. Der neue muss sich erstmal durch hunderte Akten durcharbeiten. Der neue Staatsanwalt hofft auf einen Prozess im Sommer 2025. Russ sagt der Presse, dass ihm die lange Wartezeit egal sei. Und was er von Pam hält, macht er mit einem ziemlich krassen Vergleich deutlich. Zitat: Es gibt bestimmte Monster in dieser Welt, die zerstört werden müssen. Menschen, die böse sind. Man kann Namen nennen wie Charles Manson, John Wayne Gacy oder Jeffrey Dahmer. Und man kann Pam direkt in diese Reihe stellen.
Wohingegen einige Familienmitglieder von Betsy immer noch nicht glauben wollen, dass Russ wirklich unschuldig ist. Russ bedauert, dass sie seine Unschuld nach wie vor nicht akzeptieren können. Russ selbst engagiert sich heute übrigens für Menschen, die unschuldig verurteilt wurden. Er hat einen Prozess gegen die Polizei gewonnen und 2 Millionen Dollar Entschädigung bekommen. Außerdem ist er jetzt mit Carol zusammen. Die Frau, die Pam ja fast zum Opfer gefallen wäre, aber dann mit ihrer Aussage dafür gesorgt hat, dass sie verhaftet wird. Die beiden haben sich im Gerichtssaal beim Prozess gegen Pam kennengelernt. Carol hat sich dann bei Russ für das, was Betsy passiert ist, entschuldigt und gesagt, ich hoffe, du findest dein Glück. Ja, und dann haben die beiden ja gemeinsam ihr Glück gefunden.
Ich glaube, so positiv haben wir schon lange keine Folge der Schwarzen Akte mehr beendet. Was haltet ihr von unserem heutigen Fall, beziehungsweise unseren heutigen Fällen? Haltet ihr Pam auch im Fall von Betsy für schuldig? Verurteilt wurde sie dafür ja bisher noch nicht. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei Spotify, YouTube, Instagram oder als Nachricht, wie ihr wollt. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst und hören uns am nächsten Dienstag wieder, wenn wir eine neue schwarze Akte mit euch öffnen. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.